Okay, dann machen wir weiter. Also wir wollen zunächst mal den Begriff Rechnerarchitektur kurz einordnen, wo der sich im Theorie-Praxis-Bereich befindet und was noch so dazu gehört. Und Sie sehen hier drei Begriffe. Es gibt Rechnerarchitektur, Rechneranatomie und Rechnertechnik. Und von oben nach unten wird es immer praktischer. Also die Rechnerarchitektur ist praktisch die abstrakteste Betrachtung, die Sie diesem Thema geben können. Und ganz unten am Ende bei der Rechnertechnik, da haben Sie den praktischsten Bereich. Und die Rechnerarchitektur ist eben für Systemarchitekten interessant, also jemand, der jetzt wirklich komplett neue Systeme entwickeln will. Rechneranatomie ist mehr so das Verständnis für die ganzen Geschichten, und bei der Rechnertechnik unten, da geht es darum, die Sachen irgendwie zusammenzustöpseln und was damit zu machen. Ja? Und was wir machen, ist eben Analyse, Bewertung, Entwurf und Synthese, also Zusammenbau oder Konzeption von Rechnern und Rechnerkomponenten. Und wenn man das Ganze macht, dann kann man jetzt verschiedene Aspekte sich angucken und die auch noch auf verschiedenen Ebenen. Und das wollen wir uns auch kurz anschauen. Es sind also einmal strukturelle und organisatorische Aspekte. Dazu gehört auch sowas wie, wer beschäftigt sich damit oder für wen ist das interessant. Und implementierungstechnische, ja, also was ist nötig, um bestimmte Dinge umzusetzen, zu erstellen. Und das Ganze gucken wir uns an auf drei Ebenen, die wir uns dann im Detail auch anschauen. Ja, also ganz unten die Mikroarchitekturebene, das ist praktisch der Bereich, wie die elementarsten Schaltungen auf einer CPU, wie die irgendwie arbeiten, was man da braucht, wie man das Ganze zusammensetzt, um einen komplexeren Prozessor zu haben. Auf der Maschinenbefehlssatzebene, das werden wir uns dann anschauen. Ja, die Maschinenbefehle sind ja etwas, was die CPU bereitstellt, und das ist praktisch für normale Anwender oder auch Programmierer, ist das die unterste Schicht, die sie erreichen können. Also wenn sie unter die Maschinenbefehlssatzebene runter wollten, dann müssen sie einen neuen Prozessor machen. Und alles, was oberhalb dieser Ebene ist, können Sie als Entwickler praktisch selber verwerten. Also einfach, indem Sie ein Assembler-Programm schreiben, nutzen Sie ja direkt die Maschinensprachebefehle der CPU. Und weiter runter kommen Sie nicht, es sei denn, Sie sind Designer von solchen Chips. Ja, und die globale Systemebene ist halt der Blick von oben. Das sind so Entscheidungsfragen, welche Art von Hardware kaufe ich, damit bestimmte Software besonders gut darauf läuft. Ja, da muss man auch wissen, so ein bisschen, wie auf der untersten Ebene die Sachen arbeiten, um eben diese Effizienzentscheidungen treffen zu können. Ja, und jetzt kann das Ganze natürlich beliebig auf sich rückwirken, wenn man die verschiedenen Ebenen betrachtet und diese Teilaspekte, und das Ganze hängt auch alles noch mit diversen Teilgebieten aus Informatik, Mathematik und anderen Natur- und Ingenieurswissenschaften zusammen. Also wenn wir auf die unterste Bit-Ebene zurückgehen, dann sind wir irgendwann zum Beispiel auch in der Physik, wenn man die Frage stellt, wie klein können eigentlich diese Chips werden, wie hoch kann die Integrationsdichte sein, ja, wie viel Schaltungen können praktisch auf einem bestimmten Platz untergebracht werden, sodass es immer noch läuft. Und die Physik sagt dann einfach, da gibt es eine Grenze, kleiner kann es nicht werden, jedenfalls nicht mit der prinzipiellen Technologie, die wir im Moment dafür einsetzen. Ja, und entsprechend haben sie das auf allen anderen Ebenen auch, dass da immer Querverbindungen in andere Fächer rein sind. Okay, wir schauen uns also diese verschiedenen Betrachtungsebenen ein bisschen an. Das erste, was wir haben, ist die globale Systemebene. Da sind wir auf der Ebene von Prozessoren, Bussen und Speichern. Ja, ein Bus ist etwas, was Sie zur Anbindung des Prozessors an irgendwelche anderen Komponenten des Rechners verwenden. So einen Crashkurs oder Grundkurs Rechneraufbau haben Sie schon vorher gehabt, oder? Wo so die Kernkomponenten eines Rechners im Zusammenhang haben Sie nicht gehabt. Okay, dann machen wir das hier auch. Das ist praktisch, wir fragen jetzt immer, wen interessiert diese Sichtweise und was sieht man da und was sind die Elemente davon, was genau guckt man da an. Also das ist interessant zum Beispiel für den Systemarchitekten, der jetzt ein neues Motherboard entwickeln will und fragt, welche Chips kann ich auf diesem Motherboard möglichst vernünftig zusammen einsetzen. Ja, der hat diese Gesamtsicht auf ein entstehendes Gesamtsystem. Außerdem ist es auch für alles, was mit dem kaufmännischen Bereich, mit Vertrieb oder sowas zu tun hat, interessant, weil das sind dann die Eigenschaften, die man praktisch vermarkten kann, wenn man mit irgendeinem neuen Produkt an den Markt geht oder andersrum, auch wenn man sowas kauft, die Dinge, die man erfragt, wenn man jetzt einfach nur ein System mit bestimmten Leistungen oder Leistungsdaten haben will und sich nicht dafür interessiert, wie ist das jetzt im Detail aufgebaut, ja? Dann sind wir auf der Ebene. Und die Sicht ist eben auf das gesamte System. Sie fragen nicht, was sind die einzelnen Komponenten davon, sondern sie fragen, wie verhält sich das gesamte System. Und Elemente, die man da betrachten kann, sind eben einfach, was sind jetzt im System die Hauptelemente und wie sind die miteinander verbunden. Also dazu gehört dann auch sowas wie, wenn ich jetzt den Gesamtrechner nehme, auf was für eine Art von Plattentechnologie setze ich, nehme ich normale Festplatten, habe ich die an einem SCSI oder IDE oder SATA-Controller dran oder verwende ich vielleicht externe Platten aus irgendwelchen Gründen oder nehme ich eine modernere Technologie als die klassischen Magnetplatten, die schnellere Zugriffe ermöglicht. Also diese ganzen Grundfragen sind da praktisch zu stellen, weil es eben um die Komplettsysteme geht. Dann haben wir als weitere Ebene die Maschinenbefehlssatzebene. Und da geht es jetzt eben darum, was für Instruktionen auf Maschinensprachenebene stellt so ein Prozessor zur Verfügung und wie kann ich die nutzen. Und nicht nur, wie kann ich sie nutzen, sondern auch, wie kann ich sie effizient nutzen. Ja, Sie können, wenn Sie ein bestimmtes Problem haben und das in Maschinensprache lösen, dann kann es sein, dass die Lösung sehr schnell ist oder es kann sein, dass sie sehr langsam ist. Das hat erstmal damit zu tun, dass Sie vielleicht die Möglichkeit haben, verschiedene Algorithmen zu wählen, wenn Sie irgendwas bearbeiten wollen, und dann wissen Sie, es gibt diese verschiedenen Komplexitäten, diese O von N-Notation. Kennen Sie das? Wenn Sie sagen, ein Algorithmus hat eine Laufzeit, die quadratisch in der Größe der Eingabe ist oder sowas, und ein anderer Algorithmus hat vielleicht nur N mal log N als Laufzeit. Ja, also da gibt es so mathematische Betrachtungen, wie gut einfach bestimmte Algorithmen sind. Das ist aber erstmal prozessorunabhängig und der nächste Schritt ist dann, wenn Sie einen Algorithmus gewählt haben, den auch konkret zu implementieren. Und je nachdem, wie Sie das machen in Assembler, kann das halt immer noch sehr unterschiedlich sein und es gibt da auch keine allgemeine richtige oder beste Lösung, die für sämtliche Architekturen gelten würde, sondern es ist so, wenn Sie für eine bestimmte Architektur entwickeln, dann müssen Sie auch angepasst Ihre Programme in Assembler schreiben. Ja, selbst wenn es möglich wäre, dass dasselbe im Prinzip dieselbe Abfolge von Assembler-Befehlen auf beiden Architekturen möglich ist, weil es, sagen wir mal, ähnliche Register und ähnliche Vergleichs- und arithmetische Operationen gibt, ja, dann ist es trotzdem so, dass auf der einen Architektur eine bestimmte Reihenfolge besser sein kann und auf der anderen eine andere Reihenfolge. Ja, das heißt, wenn man also direkt in Assembler programmiert, dann muss man sich gut damit auskennen, wie diese Zielarchitektur im Inneren funktioniert, weil man nur dann das letzte bisschen Performance daraus kitzeln kann. Und typischerweise programmieren Sie nur in Assembler, wenn Sie genau das wollen, ansonsten nehmen Sie eine Hochsprache. Ja. Damit Sie eine Hochsprache nehmen können, brauchen Sie natürlich einen Compiler. Der Compiler nimmt Ihnen ja praktisch genau diese Aufgabe ab, dass Sie also sagen, ich will mich nicht mit diesem ganzen Zeug auf der untersten Ebene abgeben, sondern ich will irgendwie objektorientiert denken oder sowas und dann schreiben Sie da Ihre C++ oder Java-Programme. Und letzten Endes muss dann ein Compiler hingehen und das Ganze doch wieder in Assembler umwandeln. Und der Compiler hat natürlich dasselbe Problem, das Sie hätten, wenn Sie direkt in Assembler programmieren würden. Ja, er muss aus dem C++-Code oder was auch immer er hernimmt, muss er möglichst guten, schnellen, effizienten Assembler-Code machen. Und damit ist das Problem dasselbe. Es ist nur sozusagen an eine einmalige Entwicklung geknüpft. Ja, jeder, der in Assembler Programme schreibt, muss ständig neu, für jedes Programm neu sich überlegen, wie mache ich das am besten und es irgendwie optimieren auf die Plattform hin. Während es beim Compiler halt so aussieht, da gibt es die Entwickler des Compilers. Und die versuchen einmal in einem großen Projekt halt einen Compiler zu entwickeln, der prinzipiell jedes Programm in der Hochsprache in ein möglichst effizientes Programm in der Assemblersprache umsetzt. Ja. Immer wenn Sie so Allgemeinplätze haben oder etwas, was für beliebige Dinge funktionieren soll, dann wissen Sie natürlich, da kann nicht immer das Perfekte rauskommen. Ja, ansonsten gäbe es ja niemand mehr, der noch von Hand in Assembler programmiert. Wenn man sozusagen aus jedem C++-Programm das perfekte Assembler-Programm machen könnte, dann würden nur noch Compilerbauer lernen, wie man Assembler programmiert und niemand sonst. Aber es ist trotzdem möglich, da einiges an Optimierungen zu machen. Und das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal irgendeinen C-Compiler genommen haben, den Sie auf der Kommandozeile aufrufen können. Dem können Sie immer so Optimierungsoptionen mitgeben und sagen, mach den Code für die und die Zielplattform. Und das bedeutet nicht nur, dass das Ganze am Ende lauffähig auf der Zielplattform ist, sondern es bedeutet immer auch, es wird versucht, bestimmte Optimierungen einzubauen. Viele Softwarepakete, die Sie zum Beispiel heutzutage so runterladen können, die sind noch abwärtskompatibel bis hin zur Intel 80386 CPU. Ja, das ist so ein, 12, 15 Jahre alter Prozessor. Und da laufen auch schon die, also sowas wie Windows und Linux läuft da auch schon drauf, vielleicht nicht gerade Windows 7 oder Vista, aber ältere Versionen, die liefen auf dem Prozessor. Und Sie können eben Programme heute so kompilieren, also in Assembler umwandeln, dass das auf diesen alten 386ern Prozessoren läuft, aber auch auf den aktuellsten. Ja? Weil nach oben hin, je besser die CPUs werden als Nachfolger von den früheren Modellen, die sind immer abwärtskompatibel. Das heißt, die können den Code ausführen. Aber sie kriegen dann eben keinen optimierten Code. Mit dem 486er, der nächste Prozessor war, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, 4 und so weiter. Und jetzt die neuen, die aus der Mobilentwicklung zunächst kamen. Da sind immer neue Features hinzugekommen und neue Möglichkeiten der Optimierung. Ja, und teilweise haben sich auch so verschiedene Zweige gebildet. Also die ersten AMD-Prozessoren zum Beispiel, die waren im Prinzip Klone von den Intel-Prozessoren. Die haben genau dasselbe gemacht, nur vielleicht einen Tick schneller oder so. Das war deren Verkaufsargument. Und irgendwann kamen dann Sonderfunktionen dazu, die es dann nur bei der einen oder bei der anderen Seite gab. Und wenn Sie die nutzen wollen, müssen Sie halt sagen, ich will optimierten Code genau für den Prozessor. Ja, dann kriegen Sie das raus, was der, ja, wo der Compiler-Entwickler glaubt, das ist das Beste, was man da machen kann. Und typischerweise wird es dann auch besser sein, als wenn Sie diese Optimierung nicht einschalten. Ja. Aber das ist so die Grundidee, also wer einen Compiler baut und damit es einer riesigen Menge von Menschen ermöglichen will, dass in dieser Hochsprache geschriebene Programme übersetzt werden in Assembler, der muss halt ganz genau überlegen, wie funktioniert diese Plattform im Detail und wie hole ich da das Letzte raus. Da reicht es nicht aus, den Befehlssatz zu kennen und sozusagen korrekten Assembler-Code zu erzeugen. Das kann man als Minimalvoraussetzung nehmen, sondern es soll auch schneller Assembler-Code sein, ja? Guter Code. Da haben wir die Sicht auf die Funktionen, die der Prozessor zur Verfügung stellt. Ja, also das sind eben so Dinge wie, was für Register gibt es in dem Prozessor, was kann ich mit denen machen, wie groß sind die, was darf ich da reinschreiben, wie kann ich da reinschreiben, wie hole ich Sachen wieder raus. Dann gibt es Fragen wie, wie setze ich am schnellsten ein Register auf Null. Also das sind alles solche Dinge, über die man da nachdenkt und dann halt genau weiß, was für Möglichkeiten so ein Prozessor bietet. Ja, und die Elemente, um die es konkret geht, das ist eben der Befehlssatz, die eigentlichen Maschineninstruktionen und das Verständnis davon, was die machen und wann man sie einsetzt. Ja, dann gehen wir noch eine Ebene weiter runter und sind jetzt auf der Register Transferebene, also hier geht es darum, wie die Register arbeiten und wie Transfer zwischen den Registern und dem Speicher stattfindet. Ja, das ist eines der größten Probleme eigentlich, Die meisten Informationen, die Software verarbeiten muss, liegen ja im Hauptspeicher. Und aus Sicht des Prozessors ist der Hauptspeicher unheimlich weit weg und der Zugriff ist sehr langsam. Ja, obwohl es noch mit das Beste ist, was die CPU erreichen kann, also der Zugriff auf die Festplatte etwa, ist ja um Größenordnungen schlimmer. Aber trotzdem, die Taktzyklen, die praktisch nötig sind, um was aus dem Speicher, aus dem Hauptspeicher zu holen, die sind relativ lang. Ja. Und damit ist es einfach interessant zu wissen, wie läuft es ab, wenn ich Informationen zwischen der CPU und dem Hauptspeicher hin und her verschiebe und was für Möglichkeiten gibt es da. Wir werden dann sehen, es gibt zum Beispiel CPU-Architekturen, wo sie überhaupt nicht mit internen Registern arbeiten. Also da können Sie sowas sagen wie, nehmen den Inhalt aus Speicherzelle irgendwas und addier ihn zum Inhalt aus irgendeiner anderen Speicherzelle und das berechnete Ergebnis schreib in eine dritte Speicherzelle. Ja, Sie geben dann praktisch, das ist so ein Addier-Kommando und da geben Sie drei Speicheradressen an und dann findet da diese Berechnung statt. Und wenn Sie jetzt mit dem Ergebnis noch weiter rechnen wollen und noch einen dritten Wert dazu rechnen wollen, dann machen Sie wieder so einen Zugriff auf diese ganzen verschiedenen Speicherstellen. Und wenn Sie jetzt überlegen, wie ich gesagt habe, dass das ziemlich aufwendig ist, auf den Speicher zuzugreifen, dann sieht man eben, das ist vielleicht nicht das Cleverste, was man so machen kann. Ja, mir ist auch nicht bekannt, dass solche Systeme im Einsatz sind, aber prinzipiell gibt es solche Architekturen und wir werfen einen Blick drauf, um einfach einen Vergleich und so einen Überblick zu haben, was es alles gibt. Was man normalerweise macht, ist, dass man eben Register in der CPU hat. Register sind ja sowas wie Speicher auch, nur dass sie unheimlich schnellen Zugriff erlauben. Und dann holt man sich die Daten, die man braucht, aus dem Speicher einmal in die CPU rein. Dann rechnet man darauf möglichst lange rum, bis man die Ergebnisse hat, die man braucht. Und dann schreibt man irgendwann das Ergebnis zurück. Aber nicht ständig hin und her schreiben. Ne? Das würde nichts bringen. Und mit manchen Architekturen werden halt bestimmte Vorgehensweisen einfach nicht möglich sein. Ja? Und andere sind dafür möglich. Und je nachdem, was man tut, gewinnt man was und verliert man was. Also die Programme werden vielleicht langsamer, aber dafür wird der Code vielleicht eleganter. Wenn Sie Möglichkeiten verwenden, die nicht besonders effizient sind, dann können Sie aber vielleicht sehr intuitiv, also wenn man davon intuitiv reden kann bei Assembler-Code, aber also das, was intuitiv am nächsten kommt, ja, in dieser Art und Weise können Sie da programmieren, während andere Plattformen eben etwas mehr um die Ecke denken verlangen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Ja, das ist interessant eben für CPU-Entwickler, die sich einfach überlegen, welche Möglichkeiten und Features so eine CPU denn überhaupt anbieten soll. Für Programmierer ist es insofern wichtig, als dass es auch wieder um diese Optimierungssachen geht, wenn sie Assembler-Code schreiben, dass sie wissen, was möglich ist und wie es intern umgesetzt wird. Also ob das für den Prozessor eine leichte Aufgabe oder eine schwere Aufgabe ist, was sie von ihm verlangen. Das können sie nur wissen, wenn sie sich angucken, wie ist das Ganze letzten Endes gemacht. Da reicht es nicht, einfach nur die Befehle zu kennen. Ja, und der Mikroprogrammierer, das ist der, der praktisch diese Verschaltungen überhaupt erst erstellt, aus denen dann die CPU entsteht. Letzten Endes sind es ja alles Anhäufungen von Logikbausteinen, die letzten Endes die ganzen Features dann umsetzen. Ja, das ist die Sicht auf die Infrastruktur auf dem Chip, ja, was für Möglichkeiten halt auf der CPU selber möglich sind. Und die Elemente, die wir hier anschauen, sind die Register, die Anbindungen an weitere Komponenten auf dem Chip und was halt möglich oder wie es gemacht wurde, dass dieser Befehlssatz überhaupt funktioniert. Auf dieser Mikroarchitekturebene können wir uns das Ganze auch nochmal auf einer Logik- und auf einer Hardware-Umsetzungsebene anschauen. Ja, auf der Logikebene geht es darum, dann wie ist generell die Schaltung aufgebaut. Also Sie kennen vielleicht so CAD-ähnliche Software, mit der man Schaltungen, einfachere oder komplexere Schaltungen konstruieren kann. Und es ist natürlich zunächst mal nur ein logischer Entwurf. Ja, diese logische Sicht, die sagt mir, wie muss ich verschiedene kleinere logische Bauteile, die ich habe, miteinander verdrahten, damit da was Vernünftiges rauskommt. Also was weiß ich, wenn Sie mit diesen ganz elementaren Teilen, Halbaddierer, Volladierer und so weiter anfangen, dann können Sie die zusammenstückeln zu irgendwas Größerem, was vielleicht ein Counter ist oder irgendwelche anderen Dinge und schließlich mehr und mehr davon zu immer komplexeren Dingen zusammensetzen. Und das sagt zunächst mal nur etwas über die Logik aus. Das heißt, Sie können zum Beispiel in einem Simulator hingehen, wenn Sie diese ganze Schaltung irgendwie erfasst haben in einem Designprogramm, und dann können Sie da irgendeinen Input anlegen und sagen, jetzt rechne mal 10 Takte und dann das Ergebnis angucken. Ja, dieser Simulator sollte sich schon genauso verhalten wie am Ende der Chip. Aber dieser logische Aufbau heißt natürlich noch nicht, dass Sie damit wissen, wie am Ende tatsächlich das Bauteil aussehen wird. Na, weil Sie da vielleicht Probleme haben, dass nicht so viele Leitungen an denselben Stellen vorbeilaufen können intern. Also diese ganze Verdrahtung, da sind wir dann auf der Ebene Chip-Layout. Ja, also das sind die zwei Punkte. Die Schaltung ist noch abstrakt. Die sagt uns, was wird die Funktion sein. Und auf der nächsten Stufe muss man dann eben noch sich das Chip-Layout angucken und schauen, wie kriegt man einfach auf kleinem Platz die Sachen untergebracht, sodass es funktioniert, dass intern die Signallaufzeiten kurz sind. Na, wenn Sie überlegen, dass im Rahmen Ihrer Logikschaltung ständig zwei Teile miteinander sprechen müssen und Sie haben die so angeordnet, dass die auf der linken unteren und rechten oberen Ecke vom Chip angebracht sind und damit praktisch die maximale Distanz jedes Mal überwunden werden muss, ist es wahrscheinlich nicht gut. Also Sachen, die ständig irgendwie verbunden sind und ständig miteinander kommunizieren, die sollten dann auch irgendwie lokal an einem Ort sein. Ja, also das sind dann so Probleme, wo sich das Chip-Layout mit beschäftigt. Das kann man in gewissen Grenzen natürlich auch automatisieren. Also es ist schon möglich, aus einem logischen Design auch ein Chip-Layout automatisch zu generieren. Aber Sie müssen dann halt schauen, taugt das was da automatisch rausgekommen ist. Ja. Dann gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit zu John von Neumann, der sich als einer der ersten Gedanken über so Konzepte eines universellen Rechners Gedanken gemacht hat. Diesen Begriff von Neumann-Architektur haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Haben Sie den schon mal gehört? Einige haben ihn schon mal gehört. Das ist das, was meistens verwendet wird, wenn man erklären will, wie ein Prozessor aufgebaut ist. Und zwar ein primitiver Prozessor, einer der ersten Prozessoren, ja, die Anfänge. Und da gibt es verschiedene Komponenten. Und im Prinzip, also hier rechts am Rand sehen Sie so, es gibt da ein Eingabewerk und ein Ausgabewerk. Man kann das auch Input Unit und Output Unit nennen oder typischerweise als 1 betrachten, als I.O. Unit, also Input-Output Unit. Ja, das ist für die Kommunikation mit außen zuständig und zentral ist das Steuerwerk. Ja, das ist praktisch der Kern einer solchen Architektur und das Steuerwerk arbeitet Kommandos ab. Also das Steuerwerk ist das, was versteht, was für Befehle es gibt und dass diese Befehle irgendwie umsetzt. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil. Dann haben Sie, also zusammen mit dem Rechenwerk, im Rechenwerk werden die eigentlichen Anweisungen dann wirklich ausgeführt. Ja? Und dann gibt es noch das Speicherwerk, was Zugriff auf den Speicher erlaubt. Und das Ganze arbeitet jetzt so zusammen, dass das Steuerwerk so die Oberkontrolle hat. Es gibt zum Beispiel auch irgendwie den Takt vor, also wie häufig die nächste Instruktion bearbeiten wird. Und das Steuerwerk macht dann sowas wie dem Speicherwerk sagen, hol mir aus dem Speicher den nächsten Befehl. Ja, das Programm, was abgearbeitet wird, das liegt da im Hauptspeicher und muss dann praktisch aus dem Speicher erst übertragen werden in ein internes Register, also einen internen Speicher im Prozessor. Und dann kann es dem Rechenwerk sagen, wenn es erkannt hat, um was für einen Befehl es sich handelt, jetzt führt das Ganze aus. Ja, und falls dabei noch irgendwie Kontakt mit der Außenwelt nötig ist, würde das eben über das Eingabe-Ausgabewerk laufen. Das schauen wir uns nochmal im Detail an. Also 5 Funktionseinheiten haben wir schon alle genannt. Das Wichtige, und deswegen heißt es Universalrechner, das ist vielleicht nicht selbstverständlich, aber als es damals konzipiert wurde, war das eigentlich der entscheidende Punkt, ja, heutige Rechnersysteme oder Computer irgendwie zu erfinden. Der Aufbau von diesen Schaltungen ist unabhängig davon, was sie damit machen wollen. Also es gab auch schon sowas Ähnliches wie Computer, bevor es die ersten Rechner gab. Das waren etwa Dinge, die konnten als Taschenrechner arbeiten, ja, oder es waren vielleicht irgendwelche sogar schon programmierbare Steuerungen für so Webstühle. Da gab es also eine ganze Reihe von Dingen, die auch nach ähnlichen Prinzipien schon arbeiteten, die aber nicht diesen Ansatz hatten, etwas Allgemeines zu tun. Ja, dieser von Neumann-Ansatz war eben in dem Sinne neu, dass man sagt, diese Maschinen, die wir da bauen wollen, die können prinzipiell jedes, ja, Datenverarbeitungsproblem lösen. Ja, also alle Probleme, die irgendwie bearbeitbar sind, indem man irgendwoher Informationen kriegt, mit den Informationen dann auf Basis eines Programms irgendwelche Berechnungen und Bearbeitungen anstellt und das Ganze dann wieder irgendwohin zurückschreibt. Also das sind die Dinge, die man von einem allgemeinen System erwartet. Und genauso funktionieren ja heute auch alle Rechner. Sie können im Prinzip für jedes Problem, was Ihnen einfällt, eine Anwendung entwickeln. Und in der Regel gibt es auch schon eine Anwendung dafür. Sie müssen die nur noch installieren. Ja, also das ist die Idee des Universalrechners. Und deswegen ist es auch diese Bezeichnung. Universal, weil Sie damit alles machen können. Ja. Oh, das müsste ich mir angucken, wie das Ding funktioniert hat. Aber wenn es einfach nur bestimmte kryptografische Algorithmen, sage ich jetzt mal, umsetzt, dann könnte es auch so verdrahtet sein, dass es kein solcher allgemeiner Rechner ist. Ja. Es, bitte? Oh, da muss ich passen. Aber ich notiere mir das mal als Frage, wann... Es könnte auch sein, dass es hier noch weiter hinten irgendwo auftaucht, aber ich glaube es eher nicht. Okay, bei der von Neumann-Architektur haben wir Programme und Daten und alles, was da irgendwie dazwischen berechnet wird, in einem einheitlichen Speicher. Da werden wir später in einem Vergleich zu was anderem sehen, dass es nicht selbstverständlich ist. Es gibt auch den Ansatz, dass man einen Speicherbereich für Software hat und einen anderen Speicherbereich für die Daten und dass es strikt getrennt ist. Das ist ein alternativer Ansatz. Aber bei von Neumann ist alles eins. Und das hat natürlich ein paar Konsequenzen. Unter anderem können Sie Programme als Daten interpretieren oder Daten als Programme. Also in der von Neumann-Architektur können Sie zum Beispiel per Assembler in einen Datenblock reinspringen und dann wird das Programm dort in diesem Datenblock die folgenden Bytes lesen und versuchen, das als Befehl zu interpretieren und dann wird es unmittelbar danach abstürzen. Aber dieses Konzept erlaubt sowas wie selbstmodifizierende Programme. Ja, ein Programm, das hingeht, sich selbst als Daten betrachtet, analysiert, irgendwelche Veränderungen vornimmt und dann wird dieser veränderte Teil ausgeführt und damit sieht das Programm nicht mehr so aus, wie es vorher war. Das funktioniert nur, wenn Programme und Daten in einem gemeinsamen Bereich sind. Ja, Eingabe- und Ausgabewerk, vom Prinzip denke ich, ist klar, die Sachen werden irgendwie von extern geholt und im Speicherbereich abgelegt. Dann, was hier auch wichtig ist vom Grundkonzept her, der Speicher ist in gleich große Zellen aufgeteilt. Das müsste man ja nicht so machen. Man könnte ja auch sagen, es gibt kleine Speicherzellen für kleine Dinge, die ich dort speichern will, und große Zellen für große Dinge. Ja, aber bei von Neumann sind die alle gleich groß und das entspricht auch dem, wie wir heute Speicher adressieren, nämlich in Byte-Form. Alles hat die Größe ein Byte, was man irgendwie speichern kann. Ja. Und wenn Sie mehrere Befehle nacheinander ausführen wollen, dann schreiben Sie die einfach hintereinander weg in die Speicherzellen. Das ist auch so ein Prinzip, eben was bei diesem Universalrechner von Neumann auftaucht, dass Sie einfach eine sequentielle Programmausführung haben und über Sprungbefehle die Möglichkeit haben, da rauszukommen. Ja, dann gibt es auch noch einen Befehlszähler und der zeigt immer auf den nächsten Befehl, der ausgeführt werden soll. Und das passiert immer so, dass in das Befehlsregister reingeguckt wird, da steht eine Adresse drin, dann holt man den aus dem Speicherbereich den entsprechenden Befehl. Der muss dann dekodiert werden, also rausfinden, was ist das für eine Anweisung. Die ist vielleicht unterschiedlich lang, das ist nicht vorgegeben bei von Neumann, ob so eine Anweisung immer 4 Bytes oder vielleicht auch 12 Bytes oder sowas lang sein muss. Und danach kann das dann tatsächlich ausgeführt werden. Und ja, wir haben da verschiedene Befehlsarten, die Sie aber alle schon im Rahmen von diesem M-Mix-Teil dann kennengelernt haben, also arithmetische und logische Befehle, die gibt es vom Prinzip eben schon in jeder von Neumann-Architektur. Dann gibt es Transportbefehle, dass Sie Register und Speicher irgendwie miteinander verbinden können. Und Sie haben verschiedene Sprungbefehle, bedingt und unbedingt. Eventuell auch relative, über sowas wurde bei von Neumann noch nicht gesprochen, da ist man immer zu absoluten Adressen gesprungen und dann eben Befehle für die Kommunikation mit der Peripherie. Okay, an der Stelle werden wir dann nachher weitermachen, also wie gesagt, es ist dann zweigeteilt, die eine Gruppe sehe ich schon um 13:30 Uhr, wieder die andere um 15 Uhr noch was. Danke.